Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Ich habe nicht den Eindruck, dass wir länger willkommen sind. Und deswegen ist es schon sehr schwer vorstellbar, dass dieses Engagement weitergeführt werden kann.
Christine Lambrecht, die Bundesverteidigungsministerin, über den nach dem Abzug aus Afghanistan vor einem Jahr größten Einsatz der Bundeswehr in Mali. In Westafrika. Wir wollen darüber heute sprechen, weil wir finden, das ist ein ganz wichtiges, sehr zentrales Thema. Nicht nur, weil es eben um den zahlenmäßig größten Bundeswehreinsatz geht, der in einer schwierigen Situation auf der Kippe steht, sondern weil es um eine ganz wichtige Region der Welt, um einen komplizierten Konflikt geht. Und das wollen wir in diesem Politik-Podcast besprechen, aufdröseln, versuchen zu erklären. Und ich freue mich, im Hauptstadtstudio sitzt Stefan Detjen am Mikrofon und neben mir sitzt...
Ja, Frank Capellan. Ich beobachte die Verteidigungsministerin und was wir da gerade gehört haben, das hat sie im Mai etwa gesagt, als es um die Mandatsverlängerung ging. Und da hört man schon die ganze Skepsis mit Blick auf diesen Einsatz.
Einschätzung in der Bundesregierung, die sich da auch immer wieder gewandelt hat und natürlich auch im Verhältnis steht zu den Einschätzungen und zu den sich wandelnden Einflüssen der Partner. Frankreich hat diesen Einsatz, an dem es beteiligt war, ganz am Anfang auch schon beendet und deshalb haben wir eine Leitung nach Paris geschaltet und da ist...
Christiane Kess, hallo, guten Tag.
Unsere Korrespondentin in Frankreich. Und dann freue ich mich sehr, dass wir eine Journalistin zugeschaltet haben, Bettina Rühl, Hörerinnen und Hörern des Deutschlandfunks, vielleicht hoffentlich bekannt als eine Autorin von vielen hintergründigen Reportagen, Feature-Sendungen aus Afrika. Wirklich eine sehr, sehr gute Kennerin dieser Region. Das finde ich ist sehr wertvoll, dass wir solche Kolleginnen und Kollegen haben, die ihr Wissen, ihre Erkenntnisse aus diesen Ländern von vor Ort immer wieder in unser Programm tragen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Bettina.
Dankeschön.
Ich gebe noch einen kurzen Hinweis, weil es am Ende der Sendung, hört bis ans Ende zu, da werden wir noch mal was sagen für unsere Hörerinnen und Hörer zu einer Einladung. Wir laden die Hörerinnen und Hörer des Politik-Podcasts ein, hier zu uns ins Haus der Bundespressekonferenz am 14. September. Wir wollen euch kennenlernen, ins Gespräch kommen, zeichnen dort einen Politik-Podcast auf. Da könnt ihr dabei sein. Wie man sich da genau anmelden kann, das verraten wir am Ende. Aber jetzt zurück zu unserem Thema. Und ich finde, ich habe mir nochmal ausgedruckt, wir sollten mal wirklich ganz basal anfangen. Manche Leute fragen mich immer, Mali, wo ist das eigentlich genau? Schauen wir mal auf die Landkarte. Mali, Bettina, du kannst es vielleicht noch weiter einordnen. Ein Land, das verrate ich jetzt mal, 1,2 Millionen Quadratkilometer, etwa viermal so groß wie Deutschland, 19,5 Millionen Einwohner. Zwei Drittel davon leben in unsicheren Regionen, 7,5 Millionen, so wird es immer wieder gesagt, sind auf Hilfe, auf ausländische Hilfe bei der Ernährungssituation etwa angewiesen. Erzähl uns nochmal, was bedeutet diese geografische Lage für dieses Land, was ergibt sich daraus?
Ja, es liegt wirklich mitten in Westafrika. Es hat keinen Meerzugang. Das ist entscheidend natürlich auch für die wirtschaftliche Situation. Also alles muss über Land ins Land kommen oder eingeflogen werden. Es ist riesig, du hast es gesagt, es ist über weite Strecke Wüste. Wenn man die Größe hört im Verhältnis zur Einwohnerzahl, merkt man schon, kann man sich schon denken, es ist extrem dünn besiedelt, vor allem eben im Norden. Also wenn man Timbuktu hört, dann gibt es ja den Spruch, Timbuktu so am Ende der Welt, dahinter geht es noch 1500 Kilometer weiter bis Algerien, bis zur Grenze durch Wüstengebiet. Also auch sehr schwer zu kontrollieren, gute Rückzugsgebiete. Aber es gibt eben im Süden auch einen sehr fruchtbaren grünen Bereich, also ein sehr vielfältiges Land. Und auch von den Einstellungen der Menschen her, jetzt gerade in der aktuellen Situation, nicht nur von den Einstellungen, ihre Lebenssituation in der gegenwärtigen Krise sind eben auch sehr unterschiedlich.
Und ein Land, das fand ich immer interessant, von dem ich erfahren habe, noch bevor ich zum ersten Mal da war, auch im Zusammenhang mit solchen politischen Reisen, das mir bekannt gewesen ist als ein Land mit einer starken, sehr vibrierenden Kulturszene, glaube ich. Bamako mit Festivals, Kunstfestivals, eine Musikszene. Musiker aus Mali, die auch weit über das Land hinaus ausstrahlen, Popmusik, Rockmusik beeinflusst haben.
Ja, also das hat mir auch immer sehr gut gefallen an Mali. Es war eigentlich seit vielen Jahren mein Lieblingsland, um das wenn man das sagen kann, aber es hat eine lange Geschichte, die Handschriften von Timbuktu, und es ist, also die Menschen haben, fand ich, immer eine große Gelassenheit, ein großes Selbstbewusstsein, auch eine Würde, Wissen um ihre Geschichte, Wissen um ihre Bedeutung. Das war und ist immer noch eigentlich auch ein sehr attraktives, ansprechendes Land.
Und dann fällt dieses Land in eine Krise zusammen mit der ganzen Region. Und ich weiß gar nicht genau, bis wohin man da zurückgehen muss. Vordergründig würde ich jetzt mal sagen, 2011 der Zerfall Libyens, der Tod Gaddafis. Und aus Libyen strömen dann, werden Waffen transportiert in die ganze Region, werden Aufstände, militante Bewegungen, vorhandene Unabhängigkeitsbewegungen in der Sahelzone, aber eben auch militante, terroristische, islamistische Gruppen bewaffnet, angefeuert, und Mali und die Region verfallen in Gewalt und Krisen. Ist das richtig erzählt so?
Ja, also was wir, glaube ich, hier im Westen völlig unterschätzt haben, war tatsächlich die Auswirkungen des Falls von Libyen. Also ich war damals Ende 2011 in der Region da im Norden. Da haben Leute stolz auf ihren Handys Fotos gezeigt von Kämpfern, Tuareg-Kämpfern, die eben für Gaddafi gekämpft hatten, die mit Waffen zurückgekommen waren nach Mali, auch nach Niger, aber mehr nach Mali. Ich habe mir damals selber nicht vorstellen können, welche Auswirkungen das hat, aber es ist in der Tat so gewesen. Also das waren die Anfänge von einer Tuareg-Rebellion, die dann 2012 plötzlich aus unserer Sicht im Westen Schlagzeilen machte. Und das war dann der auch von uns wahrgenommene Beginn der gegenwärtigen Krise, eben ein Aufstand der, von Teilen der Tuareg, muss man sagen, im Norden. Daraufhin der erste Militärputsch, weil das Militär verärgert war, dass oder Teile des Militärs, dass das Militär, die Armee, den Aufstand nicht in den Griff bekommen hat und dann eben überrannt wurden von den Islamisten. Und nahezu die Spaltung des Landes. Dann kam eben Frankreich, und da kann Christiane sicher mehr zu erzählen, auch wie das in Frankreich dann wahrgenommen wurde, dieser Einsatz, und warum das aus französischer Sicht auch unerlässlich schien, glaube ich, da einzugreifen.
Ja, ich fand ganz interessant, es ist jetzt hier auch nochmal durch die Medien gegangen, als am Montag kam ja diese Pressemitteilung des Élysée, dass der letzte französische Soldat aus Mali abgezogen ist, wobei man immer betonen muss, damit ist dieser Antiterror-Einsatz Barkhane nicht beendet, aber man hat die größte Basis mit Mali verlassen. Der Einsatz soll von den Nachbarländern aus, unter anderem dem Niger, weitergeführt werden. Aber was ich beeindruckend fand, es ist nochmal erinnert worden an dieses Engagement, das mit dieser Operation Serval, hieß es damals, als noch 2013 von den Franzosen begann. Und die Franzosen sind ja um Hilfe gerufen worden von dem Regime damals in Bamako. Und sie sind wirklich als Retter gekommen. Sie sind als Retter gefeiert worden. François Hollande, der konnte das natürlich schön ausschlachten, ist danach dann hingeflogen und hat sich da feiern lassen. Und das sind schon fast lustige Bilder und O-Töne, denn er hat versucht, eine Rede zu halten, und er ist gar nicht zu Wort gekommen, weil die Leute so emotional waren und Freudentänze aufgeführt haben. Also ein ganz, ganz anderes Bild als heute, jetzt, wo man den Franzosen ja vorhält von malischer Seite. Sie haben die Ziele nicht erreicht, für die man sie gerufen hat, und an einem Punkt ist, an dem sich das Verhältnis mit der Militärjunta komplett überworfen hat. Wirklich schlimmste Zerwürfnisse, und für die Franzosen eigentlich, also so würde ich das auch sehen, es eigentlich keine andere Möglichkeit mehr gab, als aus diesem Land abzuziehen.
Das wollte ich dich immer schon fragen. Wann ist denn die Stimmung wirklich gekippt? Also man nimmt es ja jetzt so wahr, dass die Franzosen ja regelrecht aus dem Land getrieben worden sind. Und gab es auch Teile in der Bevölkerung, Bettina, vielleicht hast du das auch wahrgenommen, die traditionell eine Aversion gegen die einstige Militär- und Kolonialmacht Frankreich gehabt haben? Oder hat sich das erst im Zuge dieses Militäreinsatzes so entwickelt?
Also das Verhältnis von oder zwischen Frankreich und Mali war natürlich immer ein besonderes. Und das ist auch immer noch ein besonderes, auch insofern, als jetzt andere westliche Staaten ganz anders gesehen werden. 2013 war die Begeisterung über den Einsatz der Franzosen tatsächlich, würde sagen, fast ungeteilt. Sie sind da als Befreier gefeiert worden. Das hat, ist im Laufe der Jahre, hat das sich schon geändert. Und es gab dann vor den jüngsten Militärputschen, also vor 2018, gab es 2 Jahre lang eigentlich massive Demonstrationen, nicht nur gegen Frankreich, aber eben vor allem auch gegen die eigene malische Regierung, die dann ja auch eben tatsächlich von den Militärs weggeputscht worden ist. Die beiden sind zusammen gesehen worden sozusagen oder wahrgenommen worden, die Regierung und die Franzosen. Und diese Proteste haben sich zum einen dagegen gerichtet, dass dieses Regime eben extrem korrupt war. Das ist auch so. Und in dem Zuge hat man sozusagen dann auch die Bündnispartner des Regimes kritisiert. Das war ein Grund für die immer kritischer werdende Haltung gegen Frankreich. Aber Frankreich hat sich tatsächlich auch selbstherrlich verhalten. Das ist sozusagen das, was, wo ich auch sagen würde, da haben die Proteste gegen Frankreich eine große Berechtigung. Also Frankreich hat eben die Armee, das Militär und so weiter teils nicht informiert über das, was es macht. Und dann kommt dazu aber auch eine mehr oder weniger berechtigte Enttäuschung darüber, dass sich eben die Sicherheitslage im Land dramatisch verschlechtert hat über die vergangenen Jahre. Die Islamisten waren aus den Städten zurückgedrängt, aber haben eben mit einem Guerillakrieg oder asymmetrischen Krieg angefangen. Und die Menschen haben sich gefragt, warum haben wir eigentlich tausende Soldaten im Land, darunter etliche schwer bewaffnete Franzosen, die in einem Antiterroreinsatz sind und werden zu Hunderten in den Dörfern abgeschlachtet, kann man sagen. Und die Enttäuschung darüber, die ist eben über die Jahre gewachsen.
Und Bettina, die Frage hat mich auch noch umgetrieben, als ich jetzt in Vorbereitung auf die Sendung hier auch die Berichte von französischen Korrespondenten, die aus der Region berichten, gelesen und gehört habe. Und mir ist aufgefallen, dass es doch sehr unterschiedlich dargestellt wird, dass es ja, dass so ein bisschen eine Tendenz gibt zu sagen, wir sind nicht überall so kritisch, wir werden nicht überall in Mali so kritisch gesehen. Es gibt durchaus auch die Teile der Bevölkerung, die noch hinter uns stehen und auch immer wieder der Verweis kommt. Also es steht ja die Frage im Raum, warum wendet sich Mali jetzt Russland zu? Warum hat man die Wagner-Truppen ins Land geholt? Das scheint ja aus westlicher Sicht alles etwas unverständlich. Und da gibt es auch immer wieder diese Gerüchte, dass die Leute manipuliert sind, dass sie teilweise bezahlt werden, auf die Demonstrationen zu gehen. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, versucht man da jetzt aus französischer Sicht das Image noch ein bisschen zu retten? Oder ist das etwas, was du dir auch vorstellen kannst oder eventuell auch sogar so bestätigt bekommen hast?
Also die Wahrnehmung der Franzosen und eben auch anderer Militärs, also das heißt dann auch die UN-Mission, in deren Rahmen ja auch Deutschland Bundeswehr da ist, wird tatsächlich in den unterschiedlichen Landesteilen etwas anders gesehen. Also in Bamako, was bislang von den islamistischen Anschlägen verschont geblieben ist, noch, würde ich mal sagen. Da ist natürlich aus einer relativ sicheren Position raus leicht zu kritisieren. In Gao zum Beispiel, also dem Sitz einerseits der Bundeswehr, aber auch der Franzosen und auch in den nördlichen Städten war die Wahrnehmung eine andere. Da haben sich die Leute eher geschützt gefühlt von den ausländischen Soldaten. Wenn man aus den Städten rausfuhr in die Dörfer, dann war die Wahrnehmung auch schon wieder anders, weil 50 Kilometer hinter der Stadt haben die Leute auch immer schon gesagt, wir sehen hier keinen. Also die haben sich da auch alleine gefühlt. Aber in den Städten, und das sind ja auch große Regionen, wichtige Zentren, waren die Franzosen und die anderen Militärs durchaus stärker willkommen als in Bamako.
Ich finde das interessant, dass das eigentlich so eine dieser Studienfälle ja auch ist, an dem wir auch aktuell hier in Deutschland darüber diskutieren, wann und unter welchen Umständen solche Militäreinsätze der Bundeswehr und ihrer Partner der Vereinten Nationen erfolgreich sein können. Und schon in der Genese sieht man ja, wie schillernd dieses Thema ist. 2 Jahre bevor dann auch die Bundeswehr, der Bundestag, die Beteiligung an der UNO-Mission in Mali, 2013 war das, beschließt, 2 Jahre davor, 2011, entscheidet sich die Bundesregierung unter der Führung von Angela Merkel und dem damaligen Bundesaußenminister Guido Westerwelle, sich nicht an den Angriffen auf Libyen zu beteiligen. Und das hätte zu starken innenpolitischen Diskussionen geführt. Helmut Kohl hat sich aus dem Off gemeldet und gesagt, diese christdemokratisch-liberal geführte Regierung hat ihren Kompass verloren. Wie kann man da nur die Amerikaner allein lassen? Im Nachhinein sagen viele, das war völlig richtig. Man hatte keinen Exitplan, man wusste nicht, was man soll und hat eigentlich nur bis heute andauerndes Chaos, nicht nur in Libyen, sondern, wie wir hier sehen, in der ganzen Region gestiftet. Dann kommt 2012, 13 Mali, und Christian hat es ja geschildert, wie optimistisch, auch von hier man ja zunächst diesen französischen Einsatz, die Operation Serval, geschildert hat. Das war ein Erfolgsmodell. Ich erinnere mich, ich habe das auch damals, habe dann etwas später ein Buch gelesen des Kommandeurs dieser französischen, dieses Einsatzes, Bernard Barrera, wo ich dachte, ja, genau, so, das ist ein Modell, so kann das erfolgreich funktionieren. Und heute stehen wir da auch wieder kurz davor, einen Trümmerhaufen zu besichtigen. Es ist ein Lehrstück, Christiane.
Ja, aber das ist die Frage, also wenn ich da mal kurz reingehen darf, das ist die Frage, wenn du sagst Trümmerhaufen und Chaos gestiftet, was wäre die Alternative gewesen? Und das ist auch ein bisschen die, also das klingt zumindest in der Diskussion hier in Frankreich jetzt auch immer wieder an. Das Spektrum geht hier übrigens von vernichtender Kritik über diesen Einsatz bis hin zu den Stimmen, die eben sagen, ja, was wäre denn passiert, wenn wir nicht reingegangen wären? Und das wäre vielleicht auch eine Frage an, eine Einschätzungsfrage an Bettina, was wäre passiert? Denn hier ist ganz stark die Argumentation, natürlich auch von der Regierung, ist, glaube ich, auch in dem Kommuniqué vom Élysée nochmal so dargestellt worden. Wir haben verhindert, dass ein Kalifat in dieser Gegend entstanden ist. Und ich habe in diesen letzten Tagen jetzt auch Stimmen von Militärs, französischen Militärs von vor Ort gehört, die gesagt haben, wenn wir jetzt hier rausgehen, die Dschihadisten sind auf dem Vormarsch, wir müssen mit allem rechnen. Und das ist ja tatsächlich die Frage, was kommt denn jetzt?
Also ich bin auch davon überzeugt, dass Schlimmeres verhindert wurde, obwohl ich die ganzen Jahre über auch sehr kritisch war über das Wie dieser Missionen, also auch der UN-Mission. Trotzdem glaube ich, zusammen mit vielen Analysten, die ich gehört habe im Laufe der Jahre, dass es Schlimmeres verhindert hat. Wir wissen nicht, wie die Situation ohne diesen Einsatz gelaufen wäre. Trotzdem finde ich unbedingt richtig, was Stefan sagt. Ich glaube, wir müssen uns das genauer angucken, warum es nicht besser gelaufen ist. In Afghanistan hat die Aufarbeitung angefangen, ein ganz anderer Einsatz. Das kann man gar nicht vergleichen. Aber gerade weil solche Situationen, solche Instabilitäten von Staaten häufiger werden, sein werden in Zukunft, glaube ich, müssen wir hingucken. Und ich glaube, dass da vieles auch zu verändern wäre, wenn man ehrlicher wäre. Also das fängt tatsächlich auch mit der Kommunikation nach innen und nach außen an. Ich habe mich, wenn ich deutsche Politik zur Lage in Afghanistan, in Mali gehört habe, häufig gefragt, ob die von einem anderen Land reden als ich und von einem anderen Einsatz. Also Bundeskanzlerin Merkel hat auch davon gesprochen, die Bundeswehr sei dort, um Terror zu verhindern. Die Bundeswehr hat da keinen Kampfauftrag und sie geht nicht aktiv gegen die islamistischen Gruppen vor. Dafür hat sie gar nicht das Mandat. Und so war auch in der Bevölkerung dort häufig eine falsche Erwartung. Sie haben nicht verstanden, wofür die schwer bewaffneten Truppen eigentlich da sind und dass sie eben nicht das Mandat haben. Bei den Franzosen etwas anderes. Die Franzosen hatten einen Kampfauftrag. Aber ich glaube zum Beispiel, das ist eine ganz simple Sache, den Menschen viel besser zu vermitteln, zu versuchen, was die Truppen dürfen und nicht dürfen und wofür sie da sind. Damit würde es aus meiner Sicht schon mal anfangen.
Es ist natürlich richtig, dass man sagen muss, die Bundeswehr hat nie einen Kampfauftrag gehabt, aber es wird immer wieder betont, wie wichtig sie jetzt ist dort in der Aufklärungsarbeit. Es sind ja derzeit etwa 1000 deutsche Soldaten da, um sich einen Überblick zu verschaffen, wo haben wir Widerstand von Dschihadisten. Ich glaube, das Problem, was wir aber auch diskutieren müssen, weil du eben, Bettina, sagtest, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Afghanistan-Einsatz. Was meiner Ansicht nach schon vergleichbar ist, ist die Frage, dass man sich auch in der deutschen Politik bis zuletzt nicht wirklich einig darüber war, was wollen wir wirklich da erreichen? Wann ist dieses Mandat erfüllt? Was wollen wir? Wollen wir wirklich nur, in Anführungszeichen, den Terror, den Vormarsch der Dschihadisten dort in Mali bekämpfen? Wollen wir möglicherweise gar eine Demokratisierung des Landes? Das waren so Wunschvorstellungen, die man meiner Ansicht nach in Afghanistan immer wieder und fälschlicherweise gehabt hat. Wollen wir aus eigenem Interesse, das hat meiner Ansicht nach und wird ja bis heute auch immer wieder betont, beim Mali-Einsatz auch eine große Rolle gespielt, wollen wir Fluchtbewegungen verhindern, dass die Menschen sich auf den Weg nach Europa machen, wenn dieses Land Mali komplett destabilisiert wird? Und was ist jetzt, das ist ein bisschen neu dann hinzugekommen in Zeichen des Ukraine-Krieges, was ist jetzt mit dem wachsenden Einfluss Russlands in der Region? Denn da besteht ja durchaus die Gefahr, und das wird ja zunehmend auch diskutiert, wenn wir uns jetzt zurückziehen als Deutsche oder als Vereinte Nationen insgesamt. Es wird ja in Frage gestellt, ob der Einsatz überhaupt ohne die Deutschen würde fortgeführt werden können, dass dann dieses Vakuum, das da entsteht, und das sehen wir ja schon, durch Putin besetzt werden wird.
Ich glaube, dass das ein Lernprozess ist, den man da sehen kann, wenn wir auch nochmal in die Chronologie gehen. Wir haben ja eben darüber gesprochen, 2013 beschließen die Vereinten Nationen diesen Stabilisierungs-, Befriedungseinsatz MINUSMA mit anfangs etwa 6.000 Soldaten. Die kamen aus verschiedenen Ländern. Schweden war sehr früh dabei, Indonesien, Norwegen, Belgien, vor allen Dingen afrikanische Länder sind das, die in diesem MINUSMA-Kontingent die Truppen stellen. Und ich glaube, wenn ich das richtig rekonstruiere, war das in Deutschland die ursprüngliche Beteiligung, beschlossen mit dem ersten Mandat im Juni 2013, ein Signal, dass Deutschland eben auch nach den Diskussionen, die man zwei Jahre vorher über Libyen hatte, sich den Erwartungen, international Verantwortung zu übernehmen, nicht entziehen will. Und man hat damals angefangen, beim ersten Mandat waren das 150 Soldaten. Und das ist ja einer der Lerneffekte, wenn man da einmal reinsteigt, wenn man Verantwortung übernimmt, dann hat das Konsequenzen. Und so ist dieses Mandat dann von 150, dann 2016 erweitert auf maximal 650 Soldaten. Jetzt, Frank hat es eben gesagt, etwa 1100 ja, sind, glaube ich, da, 1400 ist die Obergrenze, die ja jetzt auch erreicht werden soll.
Die aber auch nochmal erhöht worden ist, was ja auch zeigt, dass man sagt, mit 1100, die hatten wir bis Mai, kommt man irgendwie nicht aus. Wir müssen jetzt möglicherweise noch mehr deutsche Soldaten hinschicken, weil wir mit dem, was wir da erzielen wollen, ja offenbar nicht weiterkommen.
Ich wollte mal da einsetzen bei der Frage, warum Deutschland damals zugestimmt hat. Meiner Wahrnehmung nach war das ein Signal an Frankreich, also Deutschland hat in dem Fall gesagt, okay, wir machen bei dem Kampfeinsatz nicht mit, aber wir beteiligen uns an dem Einsatz der Vereinten Nationen. Ich habe das so wahrgenommen, dass es vor allem zunächst mal darum ging und dass die deutsche Politik eben nicht konkret sich sozusagen das Kleingedruckte angeguckt hat. Was heißt das? Worauf lassen wir uns ein und worum geht's? Die UN-Mission hatte ganz stark am Anfang den Auftrag, auch eigentlich einen sehr politischen Auftrag, nämlich ein Friedensabkommen, also nicht ganz am Anfang, nicht 2013, aber 2015 umzusetzen, eine sehr komplexe Geschichte. Und ich glaube, darum ging es. Es ging jetzt um die Details in Mali am Anfang nicht wirklich. Und ich habe mich manchmal gefragt, ob man sich überhaupt die Mühe macht, sich die Details anzugucken.
Aber das gehört ja auch mit dazu. In der Tat, dieser Einsatz beginnt aus einer Mischung aus Innen-Europa-bündnispolitischen Motiven. Mhm. Und dann kommt, glaube ich, diese Zäsur 2015 mit der Flucht- und Migrationskrise, als sich der ganze Fokus der Politik verändert. Und das galt ja auch für uns in den Medien. Das ist ja da ähnlich gewesen. Welche Kompetenzen hatten wir schon dahin zu schauen? Wir haben als Teil des öffentlich-rechtlichen Senderverbundes immerhin ein Büro in der Region, in Rabat, das die Krisen dort kennt. Wir haben Kolleginnen wie Bettina Rühl, die sich da umschauen, aber wir haben ja auch erst angefangen zu lernen und auch bei mir, das ist ja ganz typisch, war es so, dass ich dann 2016 mit Angela Merkel in den Pressetross zum ersten Mal nach Mali kam. Die Bundeskanzlerin unter dem Druck der Flucht- und Migrationskrise schaut sich Landkarten an, schaut sich Flucht- und Migrationsbewegungen an und stößt auf Westafrika und fängt dann allerdings sehr intensiv an, sich um diese Region zu kümmern, hinzufahren, zu studieren, die Akteure kennenzulernen. Das hat sie dann auf ihre akribische Art gemacht, hat da viel gelernt. Die Staats- und Regierungschefs der Region waren immer wieder hier im Kanzleramt. So ist das entstanden, dass man dann angefangen hat, sich auch um das zu kümmern, was Bettina die Details der Region nannte.
Aus französischer Sicht, wenn ich das mal einwerfen darf, kam das alles natürlich reichlich spät. Denn das ist auch ein Punkt, der in diesem Einsatz wichtig ist, hat in letzter Zeit nicht mehr so eine große Rolle gespielt, weil andere Ereignisse das Ganze überschattet haben. Aber mein Eindruck ist auch, dass die Franzosen sich irgendwann ziemlich alleine gelassen gefühlt haben mit diesem Einsatz. Denn dieser große Antiterror-Einsatz, vielleicht muss man die Einsätze auch noch mal ein bisschen beschreiben, ist wirklich erst Serval und dann Barkhane gewesen. 5000 französische Soldaten allein, du hast gerade die Zahlen der MINUSMA genannt. Und es gab dann zur Unterstützung einen europäischen Einsatz, die Task Force Takuba, die jetzt auch stillgelegt ist, aufgehört hat im Zuge des französischen Engagements, das zu Ende gegangen ist. Und da haben sich, das waren 800 Soldaten insgesamt, 400 allein davon französische Soldaten und der Rest aus, ich glaube, 10, 12, 13 anderen EU-Staaten. Aber letztendlich, ich kann mich erinnern, wenn ich vor Monaten ab und zu mal über diesen Einsatz berichtet habe von Frankreich aus oder die Diskussion, muss man ja sagen, ich war ja nicht vor Ort, dann ist hinter vorgehaltener Hand auf französischer Seite schon immer die Kritik durchgedrungen an den europäischen Partnern, die eben, wenn überhaupt, sehr, sehr zögerlich mitmachen. Und da kann man natürlich sagen, gut, Frankreich hat eine lange Afrika-Tradition, Kolonisierung und danach diese ganze France-Afrique, dass man auch teilweise autokratische Herrscher zum Teil bis heute unterstützt. Und so ist alles zu kritisieren, auch das Interesse an Macht und Einfluss und Wirtschaft in der Region. Aber natürlich ist auch hier die Frage gestellt worden, warum soll eigentlich Frankreich immer die Kartoffeln aus dem Feuer holen für die Europäer? Weil, du hast es gerade gesagt, Stefan, Mali ist vielleicht jetzt wirtschaftlich nicht so interessant, aber es ist eine Region, wo Migrationsrouten durchgehen, wo Waffen geschmuggelt werden. Und ich glaube, das sieht man natürlich in Frankreich schon lange. Und ich glaube, niemand in Europa kann ein Interesse daran haben, dass diese Region weiter destabilisiert wird.
Wir sollten vielleicht mal, Bettina, ich glaube, wir beide sind jetzt die Einzigen in der Runde, die da mal in diesem Feldlager waren, Feldlager Gao, wo das deutsche Truppenkontingent stationiert ist. Das ist eine Welt um den Flughafen von Gao, wo verschiedene militärische Welten sich sozusagen treffen. Ich fand das immer sehr eindrucksvoll, wenn man da war und das gesehen hat, dass man immer wusste, da standen dann auch, wenn deutsche Politiker da waren, waren dann 2, 3 französische Verbindungsoffiziere da und man wusste, die führen wirklich den Kampf. Die gehen raus und kämpfen gegen die Terroristen. Die Deutschen sind mit ihren Aufklärern da unterwegs und man erfuhr dann schon immer, die dürfen den Franzosen dann selbst nur dann Informationen, die sie kriegen, durchgeben, wenn es zu deren Schutz notwendig ist. Die dürfen also auch mit ihren Aufklärungserkenntnissen die französischen Antiterror-Einsätze nicht unterstützen. Wie hast du das erlebt da? Das sollten wir vielleicht einfach mal plastisch schildern, dieses Lager, die Situation der Soldaten dort vor Ort, Bettina.
Also ich fand das auch immer sehr eindrücklich, die einerseits ja diese Abgeschiedenheit auch tatsächlich von der Stadt. Also ich fand, das war wirklich immer eine eigene Welt. Aber natürlich, also so eine Mischung von Europa tatsächlich in Afrika, oder? Also die Funktionalität dann doch auch wieder von dem, was da lief. Ja, also eigentlich so ein bisschen so ein UFO kam es mir vor. Mhm. Für die Soldatinnen und Soldaten natürlich trotzdem unglaublich hart. Ich meine, allein die Hitze, je nachdem welcher Monat es ist, im April über 40 Grad. Aber ich habe teils auch dort übernachtet und dann in Gao recherchiert, also wenn die Lage in Gao selber sehr gefährlich war. Das war auch immer verrückt, dann da rauszugehen, also in diesem Hochsicherheitsbereich und einfach in die Stadt zu gehen. Manchmal dachte ich, die Soldatinnen und Soldaten sind eben tatsächlich auch, sollen Aufklärung machen, sind aber eben auch doch sehr eingeschränkt in dem, was sie, wie sie sich bewegen können.
Also einen großen Teil ja auch wirklich mit dem Selbstschutz beschäftigt. Großer Teil der Ressourcen geht rein, die Logistik zu gewährleisten. Und das fand ich auch immer eindrucksvoll, wenn man da ankommt mit dem Flugzeug. Schon der Anflug ist manchmal abenteuerlich. Die fahren oder starten dann da im sogenannten Konturflug, also fliegen Schlangenlinien, damit sie nicht beschossen werden können. Dann kriegt man schusssichere Westen, steigt am Flugplatz erstmal ein in so ein gepanzertes Fahrzeug, wird da ein paar hundert Meter weiter gefahren ins Lager. Und da gibt es dann eben diese verschiedenen Lager. Am einen Ende der Rollbahn, Kasernen, der malischen Armee, irgendwo da auch die Franzosen und dann zwei Bereiche des UN-MINUSMA-Kontingents. Einmal das deutsche Feldlager mit verhältnismäßig hohem Standard, also da sieht man, da sind deutsche Sicherheitsvorschriften, Hygienevorkehrungen, medizinische Einrichtungen, Versorgungseinrichtungen, klimatisierte Räume und so in Zelten oder Containern. Und abgeschieden davon dann das viel größere Lager, das sogenannte UN-Supercamp, wo die ganzen anderen Truppen dieser MINUSMA-Mission sind, vor allen Dingen die afrikanischen Truppen. Und da wird sorgfältig darauf geachtet, dass es da keinen Verkehr gibt zwischen den beiden, auch weil man eine Sorge hat, wenn die vielen afrikanischen, pakistanischen, indonesischen MINUSMA-Soldaten sehen, wie gut es den deutschen Soldaten da verhältnismäßig geht, dann führt das zu Ärger innerhalb der MINUSMA-Truppe. So sind die Verhältnisse dort.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Also, und das erregt natürlich auch teils den Unmut der Bevölkerung und ist sicher auch dann Hintergrund teils der Proteste. Also es gab ja auch in Gao schon mal vor einigen Jahren Proteste, tatsächlich vor allem gegen die Franzosen, aber auch gegen die Vereinten Nationen, weil das natürlich über die Zeit dann auch schon durchsickert, diese unterschiedlichen Verhältnisse, auch die unterschiedlichen Sicherheitsstandards.
Jetzt müssen wir an der Stelle vielleicht mal wirklich kommen, wie kommt dieser Einsatz jetzt in die krisenhafte oder offene Situation, in der er im Moment steht? Und da musst du vielleicht, Christiane, nochmal erzählen, Anfang des Jahres, Mitte Februar, glaube ich, war das, kurz vor dem russischen Überfall auf die Ukraine, verkündete Emmanuel Macron die Entscheidung, das französische Engagement zu beenden. Was waren da die Motive?
Ja, das war am 17. Februar und letztendlich ist es eine längere Entwicklung gewesen. Also die Grundlage dafür sind die Putsche in Mali und dass man irgendwann festgestellt hat, man kann mit der Militärjunta, die jetzt in Mali das Regime übernommen hat, nicht mehr zusammenarbeiten. Die Begründung des Élysée ist, dass es nicht mehr die Priorität dieser Junta ist, den Antiterrorkampf zu führen. Dann kam die ganze Geschichte mit den Wagner-Truppen, die man ins Land geholt hat, dass man sich offensichtlich in Mali jetzt eher Russland zuwendet. Und ich kann mich noch an einen Höhepunkt des Eklats erinnern, das war Ende Januar, muss das gewesen sein, ist der französische Botschafter aus Mali ausgewiesen worden. Ja, und dann war irgendwie klar, das wird nichts mehr. Also man konnte quasi drauf warten. Das hat sich abgezeichnet, dass Macron diese Entscheidung bekannt geben wird. Und das hat er dann am 17. Februar auch getan.
Also in Deutschland hat man ja dann lange noch gehofft, dass Macron sich das überlegen würde, dass die Franzosen nicht so komplett abziehen würden, weil man natürlich auch...
Komplett aus Mali, ne? Komplett aus Mali, das muss man wirklich immer wieder dazu sagen. Genau, weil die Operation Barkhane ist damit nicht beendet, sondern geht eben in den Nachbarländern weiter. Aber
ja,
wie
aber
gesagt,
Mali war einer der
wichtigsten Punkte.
Geht es ja eben auch um die Sicherheit der deutschen Soldaten. Und da sagt die deutsche Verteidigungsministerin, und sie steht da auch unter Druck, auch innenpolitisch, die Sicherheit unserer Soldaten haben vor allen Dingen die Franzosen gewährleistet. Wir haben ja jetzt viel drüber gesprochen, also die da robust mit einem Kampfeinsatz reingegangen sind, mit Kampfhubschraubern. Hubschrauber, die Bundeswehr gar nicht hat. Und da wartet sie, die Verteidigungsministerin, bis heute noch darauf, dass es da Ersatz geben würde. Es wurde jetzt gesagt, also die deutschen Soldaten werden geschützt durch Truppenteile, Truppensteller aus El Salvador und Bangladesch. Und da wird in Frage gestellt, welche Kapazitäten die haben. Also da ist hierzulande die Sorge groß, dass sich die Bundeswehr da nicht hinreichend selbst schützen kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass jetzt gewissermaßen salopp gesagt die Geschäftsgrundlage ja auch entfallen ist für diesen Einsatz. Ihr habt das Friedensabkommen von 2015 angesprochen. Deswegen war man ja auch dorthin gegangen, um dieses Abkommen gewissermaßen militärisch auch zu begleiten und sicherzustellen, dass es eingehalten wird. Aber das ist ja meiner Ansicht nach völlig obsolet, spätestens nach dem ersten Militärputsch. Dann, Christiane, hast du die Ausbildungsmission der Europäer angesprochen, die ja zu Recht meiner Ansicht nach dann komplett beendet worden ist. Es werden jetzt Soldaten ausgebildet im benachbarten Niger, aber nicht mehr in Mali, weil man eben gesagt hat, wir machen hier den Bock zum Gärtner, wir können nicht malische Militärs, die einer Militärjunta dienen, die können wir nicht ausbilden, zumal sie ja mit diesen russischen Söldnertruppen den den Wagner-Einheiten auch für Menschenrechtsverletzungen und Massaker verantwortlich gemacht werden. Da muss man jetzt in der Tat fragen, ja, auf welcher Grundlage bleiben wir jetzt weiterhin dort? Also gibt es weiterhin eine Berechtigung, dass deutsche Soldaten dort weiter kämpfen? Und das ist ja die politische Diskussion, die wir ja gerade erleben. Und wir hatten eingangs diesen Ton eingespielt von Christine Lambrecht, der Verteidigungsministerin, wo sie eben sagte, ich habe nicht den Eindruck, dass wir noch willkommen sind in diesem Land. Und wenn man dort nicht willkommen ist und gleichzeitig aber auch nicht bereit ist, einen robusten Kampfeinsatz zu führen, dann stellt sich doch die Frage, geht das überhaupt? Müssen wir da nicht raus?
Aber das Auswärtige Amt scheint das ja auch noch anders wahrzunehmen. Also da sind die Signale aus Berlin ja auch in meiner Wahrnehmung sehr widersprüchlich. Also ich glaube, das Auswärtige Amt ist da sehr viel stärker noch auch willens zu bleiben. Und die zweite Frage ist, oder die Frage, die du sehr zu Recht gestellt hast, warum ist man da? Also das UN-Mandat hat sich in den letzten Jahren sehr verändert, also sehr viel stärker ist die Aufgabe mittlerweile zum Beispiel auch der Schutz der Bevölkerung, was ich sehr, sehr gut finde. Also ich finde, da könnte und müsste die UN noch robuster auftreten. Die Aufgabe zu beobachten, was passiert, finde ich extrem wertvoll und wichtig. Tatsächlich stimmt es aber natürlich, dass die Bedingungen, unter denen diese Mandate erfüllt werden können, immer wieder auch behindert werden von der malischen Übergangsregierung. Trotzdem, aus meiner Sicht, bleiben es wichtige Aufgaben, die UN-Mission da erfüllt. Und tatsächlich, also ist ja Deutschland wohl mit den Aufklärungsmöglichkeiten entscheidend dafür, dass die UN-Mission insgesamt weitergehen kann.
Also ein wichtiger Punkt ist sicherlich das, was du gerade auch für die innenpolitische Diskussion, das, was du gerade angesprochen hast, eine andere Wahrnehmung des Auswärtigen Amtes. Stefan, du hast es erlebt, als du mit Annalena Baerbock da warst, die ja gesagt hat, man kann mit dieser Militärjunta reden. Und Christine Lambrecht nehme ich so wahr, dass sie sagt, nein, das kann man nicht. Ich bin mehrfach brüskiert worden. Man hat mir in Bamako kürzlich erst zugesagt, dass es diese Überflugrechte für die Truppentransporte geben wird. Und einen Tag später galt das Ganze dann nicht mehr.
Ja, ich glaube, man muss sehen, dass es in der deutschen Politik vor dem Regierungswechsel auch durch die Bemühungen von Angela Merkel eine Hoffnung gegeben hat, dass man da einen regionalen Verbund stiften kann, dass man die verschiedenen Regierungen in den betroffenen Ländern, in Burkina Faso, in Mali, Mauretanien spielt da auch eine Rolle und in Niger ganz besonders, dass man die in irgendeiner Form zusammenbringen kann. Da gab es ja dann, wir haben die verschiedenen militärischen Formate, wenn man das so nennen kann, erwähnt. Da müsste man dann noch den Zusammenschluss der regionalen Truppen erwähnen, die G5-Mali-Gruppe, das war ein Versuch, da einen Truppenverbund zu schaffen, damit die Länder da auch aus eigener Kraft für Stabilität sorgen können vielleicht. Das ist auch gescheitert inzwischen, weil es eben in einer ganzen Reihe von Ländern Militärputsche gegeben hat. In Burkina Faso ja genauso wie in Mali. In Mali hat es 2 Putsche gegeben. Keita ist zum ersten Mal der damalige Präsident 2020 von dem jetzigen Präsidenten Assimi Goita gestürzt worden. Goita hat dann damals eine Zivilregierung eingesetzt und hat die dann im Mai letzten Jahres auch wieder gestürzt. Und das hat ja dann zu schweren Verwerfungen in der Region geführt. Die Afrikanische Wirtschaftsunion ECOWAS hat gegen Mali Anfang dieses Jahres Sanktionen in einer Drastik verhängt, wie man die in der Region noch nicht gesehen hatte. Mali ist abgeschnitten worden von Handelswegen. Grenzen in der Region, Grenzen zu Mali sind geschlossen worden. Das hat man jetzt gerade wieder verändert. Also da ist sehr viel Bewegung und sehr viel Unsicherheit in der Beurteilung dieses, man muss sagen, Putschistenregimes dort in Bamako. Und das war auch bei Annalena Baerbock bei ihrem Besuch im April, wo ich dabei war, so. Sie war die erste und bis dahin einzige westliche Außenministerin oder das einzige Regierungsmitglied, das mit dieser Regierung gesprochen hat. Und sie hat den malischen Außenminister Diop getroffen und ging aus dem Gespräch raus und verbreitete eigentlich so die Stimmung, naja, man muss sich diese Leute genau anschauen. Die nehmen mit guten Gründen für sich in Anspruch, dass sie populär sind, dass sie einen großen Teil der Bevölkerung hinter sich haben, dass sie effektiv vorgehen gegen die von Bettina Rühl ja eben auch erwähnte verbreitete Korruption. Die alte Regierung Keita ist als korrupt, verfilzt wahrgenommen worden. Und da gab es so ein Bild von stürmischen jungen Leuten und man hat die gedrängt, das war ja der Maßstab, ihr müsst jetzt für Wahlen sorgen. Die hatten erst von 5 Jahren gesprochen, dann auch auf Druck der ECOWAS hat man sich jetzt, ich glaube Bettina, das gilt noch, hat man angekündigt, Anfang 2024 Wahlen durchführen zu wollen. Aber in einem scheint man sich entweder in der malischen Regierung getäuscht zu haben oder in der Aggressivität Russlands, nämlich in dem Maß, wie Mali sich jetzt für den Einfluss Russlands öffnet. Und da sind eben diese Wagner-Truppen, die da präsent sind, die für Massaker verantwortlich gemacht worden sind, die nach dem, was wir da hören, jetzt wirklich sprichwörtlich sozusagen wie durch die Drehtür einziehen in die französischen, in die leeren französischen Militärquartiere und dazu einer neuen Militärwacht werden. Und das stiftet dieses starke Misstrauen und die Unsicherheit.
Es sind natürlich nicht nur die, das muss man bei der Gelegenheit aussagen, also weil jetzt gerade in dieser Woche zum ersten Mal offiziell auch von der Bundesregierung bestätigt worden ist, dass dort russische Flugzeuge übergeben worden sind ans malische Militär und dass dann 20, 30 russische Uniformierte dort gesehen worden sind, denn das mit den Wagner-Einheiten war immer so ein Gerücht, da haben alle gesagt, ja, die sind im Land, aber das sind ja keine offiziellen russischen Truppen, das verändert sich jetzt zunehmend auch nochmal. Und diese russischen Einheiten sind nun ganz in der Nähe von Gao, vom Feldlager, auch der Vereinten Nationen. Da stellt sich dann die Frage, wird es da zu einer offenen Konfrontation mit Russland kommen können? Muss man das befürchten? Müssen wir gerade deswegen jetzt dort bleiben oder müssen wir kneifen? Das haben auch viele gesagt oder haben das dementsprechend verurteilt. Es wäre ein Kneifen, wenn wir wegen der Russen nun rausgehen.
Aber ich finde das ganz interessant, Stefan, wie du das schilderst, diese Unsicherheit von Seiten der deutschen Regierung, mit wem arbeitet man noch zusammen und mit wem nicht, denn das ist ein großer Unterschied zu Frankreich, da hat man das ganz klar definiert und das ist auch etwas, was scharf kritisiert wird hier teilweise von Journalisten, von Beobachtern, dass Frankreich ja durchaus bereit ist, mit anderen Regimes in der Region, zum Beispiel im Tschad, zusammenzuarbeiten, die absolut autokratisch, oder Bettina, du wirst es noch besser schildern können, ich gebrauche jetzt mal das Wort autokratisch, mindestens sind. Und da zieht Frankreich aber ganz klar, meines Erachtens definiert es ganz klar darüber, das sind aber Partner, die uns im Kampf gegen den Terrorismus unterstützen. Und das sieht man bei der Junta in Mali nicht mehr. Ich kann das nicht beurteilen, ob das so stimmt oder nicht, aber es stellt sich hier so dar aus französischer Sicht.
Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass du das erwähnst, Christiane. Das wird also diese Uneindeutigkeit oder in der Wahl der Partner wird zunehmend wahrgenommen. Das habe ich war zuletzt im März in Mali ganz oft gehört von den Menschen, dass die sagen, naja, aber ihr im Westen, ihr haltet uns kluge Vorträge, aber ihr kooperiert je nach Gusto dann eben ja auch mit nicht demokratisch gewählten Regimen, wenn es euch in den Kram passt. Also es wird mit zweierlei Maß gemessen. In Tschad hat es im Grunde auch einen Putsch gegeben. Also der langjährige autoritäre Herrscher ist an der Front gefallen und sein Sohn, der das Militär führte, hat dann die Regierung übernommen, ist an die Spitze des Staates getreten und am nächsten Tag war Frankreich da und hat gratuliert. Das ist tatsächlich bemerkenswert und Tschad ist auch bekannt für Menschenrechtsverletzungen und so weiter und so fort. Es gäbe gute Gründe, da sehr vorsichtig mit der Partnerschaft zu sein. Und Europa wird gemessen an dem, was es über seine Werte auch verbreitet. Und wenn es da nicht glaubwürdig ist, dann wird es kritischer gesehen als früher. Und das Fatale ist, glaube ich, dass sich das dann so verbindet zu Narrativen, die ich ganz ungut fand, als ich im März da war. Also ich hatte eine große Sympathie ist zu viel, aber ich habe gedacht, die Übergangsregierung hat schon einige Punkte für sich. Es gab lange Demonstrationen gegen das Regime von Keita eben und die Bevölkerung ist da nicht unterstützt worden. Und wenn ein Volk eine ungewollte Regierung das Volk hat ja nicht geputscht, aber das Militär unterstützt das Putscht, dann ist man da, finde ich, auch als Außenstehende in einem Dilemma, wie man das bewertet.
Aber es gibt ja, um das noch zu erwähnen, man muss über ein Nachbarland, glaube ich, noch reden. Das ist Niger, das östliche Nachbarland von Mali, das ja jetzt so eine Art Musterknabe ist. Da konzentrieren sich jetzt die westlichen Bemühungen um Förderung, um militärische Kooperation, auch um Wirtschaftsförderung. Also ein Teil der Einsätze der Europäischen Polizeiausbildungsmission EUTM ist nach Niger verlagert worden. Christiane hat es erwähnt, die französische Antiterror-Operation wird zu einem großen Teil nach Niger verlagert. Das ist ein Land, wo man sagt, da sehen wir jetzt eine halbwegs funktionierende demokratische Kultur. Da hat es 2021 einen, ja, recht demokratischen Machtwechsel gegeben. Der damalige Präsident Issoufou hat auch unter Beratung von Angela Merkel, die ihm gesagt hat, man kann ein Amt auch abgeben, sie war ja selber am Ende ihrer Amtszeit, der hat das gemacht. Der hat gesagt, ich ziehe mich darauf zurück, ich trete nicht nochmal an. Jetzt hat er einen Nachfolger, das ist ein Parteifreund von ihm, Bazoum, aber da wird jetzt ganz stark unterstützt. Und ich weiß nicht, Bettina, ob du da eine Einschätzung hast. Was ich mich frage, ist, ob eine entschiedene westliche Politik da nicht doch auch eine Rolle hätte, jetzt in der Region nochmal diese zerstrittenen Partner an einen Tisch zu bringen und diesen Ansatz weiter zu verfolgen, dass man versucht, die Region selbst zu ertüchtigen und in eine Lage zu versetzen, Verantwortung zu übernehmen. Das ist dann aber wahrscheinlich nicht mehr die Rolle von Verteidigungs- und Außenministerinnen, sondern das wäre die Frage, ob da ein französischer Staatspräsident oder ein deutscher Bundeskanzler mal eine Rolle spielen muss und sagen muss, wir organisieren jetzt eine Regionalkonferenz, wir laden die alle ein.
Das ist ja genau das, was von der Union gefordert wird. Die Bundesregierung muss das zur Chefsache machen. Das ist das, was aus der Opposition hier immer wieder gehört, zu hören ist.
Also das ist sicher wichtig, weiterhin zu versuchen, die Region auch selber zusammenzubringen. Aber was ich gerne zu Niger noch sagen würde, was ich einen ganz entscheidenden Unterschied finde. Also Niger hat ja auch Probleme mit Islamisten. Und gerade in den Grenzbereichen zu Mali, aber auch Burkina Faso, kommen viele radikale Gruppen rüber, ja, massakrieren tatsächlich auch Menschen, also das ist ein brutales Wort, aber so sind die Verhältnisse, Menschen in den Dörfern und so weiter. Ich war im vergangenen Jahr in Niger, da auch in der Grenzregion zu Mali, wo die Situation sehr, sehr schwierig ist. Aber was ich unheimlich interessant fand, in den Dörfern, aus denen die Menschen zum Teil auch fliehen, weil es nicht mehr erträglich ist, wenn man die Leute fragt, was macht denn die Regierung, dann sagen die, na ja, die können nicht überall sein. Also ich habe daraus gelesen, dass die immerhin der Regierung und der Armee zugutehalten, dass sie etwas, also dass sie versuchen, das Leben der Bevölkerung zu schützen. Das ist ja der zentrale staatliche Auftrag. In Mali sagen die Leute, das interessiert die Regierung nicht und das Militär nicht. Und ich habe in Mali mit vielen Menschen gesprochen, lange vor Wagner, die von ihrer eigenen Armee gefoltert und schwer misshandelt wurden. Das, glaube ich, müssen wir viel stärker als Westen mitbedenken, dass die, also wie die Regierung und die Armee jeweils mit ihrer Bevölkerung umgehen. Und wenn die misshandelt oder also wenn die Staaten ihre Aufgaben gegenüber der Bevölkerung missachten oder die Bevölkerung foltern, misshandeln und so weiter, dann rächt sich das irgendwann. Und wir können die Staaten nicht nur an der Spitze aufbauen.
Aber die ganz aktuelle Frage, die wir meiner Ansicht nach viel zu wenig diskutieren hier, die stellt sich ja doch jetzt dergestalt, dass man fragen muss, will die Militärjunta die internationale Staatengemeinschaft überhaupt noch im Lande haben? Wie weit gehen sie? Wie weit wird da gepokert? Setzt man doch ganz auf Russland oder hat man am Ende, was ja einige Beobachter dort sagen, doch ein Interesse dran, dass die Vereinten Nationen im Lande bleiben? Ich sehe die Signale bisher nicht. Ich sehe die Provokationen, die sicherlich auch auf Moskau zurückgehen, dass man aktuell die Überflugrechte verweigert hat den deutschen Soldaten. In dieser Woche mussten sie, das war eine Trickserei, dann mit zivilen Flugzeugen ins Land gebracht werden. Etwa knapp 100 Soldaten, dass es da den Truppenwechsel geben konnte. Also das ist für mich die ganz entscheidende Frage. Wie wird sich die Militärjunta in den kommenden Wochen verhalten? Denn ansonsten glaube ich, steht der deutsche Einsatz vor dem Aus. Dann wird man gar nicht anders können. Denn der zweite Punkt kommt hinzu, dass die Vereinten Nationen meiner Ansicht nach nicht in der Lage sind, dann auch für entsprechende Sicherheit zu sorgen und die Lücke zu füllen, die die Franzosen hinterlassen haben. Also das wird jetzt möglicherweise sogar eine Rolle spielen beim Besuch des Bundeskanzlers in Kanada. Die Kanadier, die Briten, die schauen auch dahin. Was machen die Deutschen? Wie verhalten sie sich? Ich sagte das ja eingangs, wir sind da nicht ganz unbedeutend mit unserem Kontingent von derzeit 1000 Soldaten. Insgesamt hat man, glaube ich, 13.000, fast 14.000 Soldaten dort in der Region.
Also ich glaube, dass die Übergangsregierung in Mali extrem empfindlich ist, wenn, also was ihre, also das Gefühl angeht, ob sie respektiert wird oder nicht. Und es geht bei diesen Auseinandersetzungen jetzt auch viel darum, wie die Verfahrensweisen sind. Also die malische Übergangsregierung steht offenbar auf dem Standpunkt, jetzt soll das alle Anträge sollen über die UN laufen und nicht mehr irgendwelche direkteren Antragswege. Das macht das unglaublich schwerfällig. Das ist ein Punkt. Ich weiß nicht, wie dann im Einzelnen so eine Mission funktionieren kann. Aber ich glaube, das ist zum Teil auch einfach ein Ringen um Respekt und oder das Gefühl, respektiert zu werden, wo die Übergangsregierung sicher überempfindlich ist. Aber das würde ich im Moment, wenn ich zu entscheiden hätte, mal noch ausprobieren, wie weit es darum geht, dass man in der Form der Kommunikation da weiterkommt. Also so vielleicht etwas, wie Frau Baerbock das ja offenbar auch wahrgenommen hat. Das mag falsch sein, aber ich würde das mal noch probieren.
Also ich glaube, man hat es, und das konnte man da in Bamako bei der Begegnung von Annalena Baerbock mit dem malischen Außenminister Diop sehr eloquent erleben. Da hat man es mit Regierungen zu tun, und das betrifft ja viele afrikanische Länder, die sehr, sehr selbstbewusst sagen, wir entscheiden autonom über unser Schicksal. Wir suchen uns unsere Partner aus und wir sind dankbar, wenn der Westen uns unterstützt, und wenn der es nicht tut oder wenn andere besser sind, dann schauen wir nach Moskau und dann schauen wir nach Peking, denn der Einfluss Pekings in der Region, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, das ist ein ganz eigenes Thema, ist natürlich auch enorm. Das gehört mit zu den Realitäten, in denen sich Deutschland und der Westen in Afrika bewegt, dass man da nicht mehr der einzige Akteur ist, der Hilfe in militärischer, in wirtschaftlicher, in humanitärer Ebene gewährleisten kann, sondern dass man sich da auf einem Markt bewegt, und man hat es da mit Leuten zu tun, die sich auf diesem Markt bedienten und schauen, wo kriegen sie die attraktivsten Angebote für sich. Ich glaube, wir machen an der Stelle mal einen Schlusspunkt. Wir haben jetzt einen weiten Bogen geschlagen von der Geografie über die Geschichte des Landes Mali bis in die gegenwärtigen politischen Diskussionen. Ich habe einiges gelernt. Bettina, Christiane, vielen Dank. Frank hier aus dem Hauptstadtstudio. Ich ziehe da jetzt mal einen Schlussstrich, und wie angekündigt, sage ich noch mal etwas zu unserer Einladung. Am Mittwochabend, dem 14. September, wollen wir hier bei uns im Haus der Bundespressekonferenz unten im blauen Saal, den ihr alle kennt, einen Podcast aufzeichnen und danach mit den Hörerinnen und den Hörern, mit Ihnen und euch ins Gespräch kommen. Und wenn Sie daran teilnehmen wollen, schicken Sie uns eine Mail, und wir haben eine Bitte dabei, die haben wir hier auch schon mal ausgesprochen, haben viele tolle, tolle, interessante Rückmeldungen bekommen. Schreiben Sie uns, was Sie am Politik-Podcast mögen und was wir verbessern könnten, was wir noch besser machen könnten. Das und gerne die Anmeldung zum 14. September an die E-Mail-Adresse politikpodcast@deutschlandfunk.de. Wir melden uns zurück und sagen, ob Platz für alle ist. Für heute sage ich vielen Dank in alle Richtungen. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Danke.